Du träumst davon, mal auf einem Gletscher zu stehen, Wale, Geysire und Vulkane aus nächster Nähe zu sehen? Dann solltest du unbedingt eine Island-Rundreise planen. Was du dabei beachten musst und welche Route sich dafür am besten eignet, verraten wir dir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören!
Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt.
Servus zum zweiten Teil der Island-Podcast-Reihe. Unser Interviewgast Janni war 10 Tage auf der Insel der Naturspektakel mit dem eigenen Mietwagen unterwegs und hat uns auch in der ersten Folge schon wirklich wertvolle Tipps zu Island als Reiseziel verraten. Also an der Stelle nochmal danke, Janni, für deine Reisetipps in der ersten Folge. Und ich bin schon echt mega gespannt, wie die Route jetzt weitergeht. Und falls ihr Janni noch nicht kennt oder allgemeine Fakten zu Island wissen wollt, sprich, wann ist die beste Reisezeit, wie viel kostet überhaupt eine Island-Rundreise und so weiter, dann hört euch am besten nochmal die erste Folge an. Und wenn ihr die sympathische Island-Expertin Janni noch besser kennenlernen wollt, dann folgt ihr am besten auf Instagram, dort heißt sie Janni's View. Und dort nimmt Janni nämlich auch täglich über 100.000 Follower mit auf ihre Reisen, aber auch in ihren Alltag. Sie verrät dort auch Rezepte-Tipps, Do-it-yourself-Deko-Anleitungen und vieles mehr. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke euch das Ganze natürlich auch noch in den Shownotes. So, Janni, also danke nochmal, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein, wieder bei der Route, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind in Reykjavik gestartet. Dann hast du uns ja Tipps zum Besten gegeben, beziehungsweise zur, jetzt kann ich es wahrscheinlich wieder nicht aussprechen, Snæfellsnes, Halbinsel, du kannst es besser.
Snæfellsnes.
Snæfellsnes, Halbinsel. Und dann ging es weiter in den Norden. Dort hat Janni dann von ihrer Whale-Watching-Tour erzählt. Und jetzt steigen wir eben wieder ein. Und zwar geht es dann ja weiter in den Osten.
Genau, an Tag 4 sind wir praktisch vom Norden dann Richtung Osten gefahren. Da haben wir unterwegs noch das Mývatn-Gebiet mitgenommen. Das ist so eine geothermale Gegend, die lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, denn da fühlt man sich wie auf dem Mars. Dort brodelt es überall aus dem Boden. Es riecht natürlich auch extrem nach Schwefel.
Also nach faulen Eiern.
Genau, nach faulen Eiern. Und dort gibt es auch das Mývatn Nature Bad, da kann man dann einfach auch mal einen Abend lang entspannen oder einen Nachmittag lang und kann da eine Runde baden gehen und sich, wenn es kalt war, tagsüber eben wieder aufwärmen.
Es ist aber nicht dieses ganz bekannte natürliche Bad, was man jetzt auch von den Instagram-Bildern kennt. Wenn man an Island denkt, denkt man ja erst immer an diese Thermalbäder mit dem türkisblauen, milchigen Wasser. Ist es
genau. Nee, das ist es nicht. Das, was du meinst, ist die Blue Lagoon und das ist eher unten bei Reykjavik in der Nähe und ist einfach viel touristischer und auch teurer, weil viele Touristen, die eben nur 2-3 Tage auf Island sind, dorthin fahren und es einfach deshalb viel bekannter ist. Dieses Bad bei Mývatn, das ist viel weniger bekannt. Da gehen hauptsächlich auch Einheimische hin. Natürlich trifft man auch dort Touristen, aber es ist auch einfach günstiger. Und mir hat es dort wirklich sehr gut gefallen. Es ist natürlich auch kleiner, und aber einfach irgendwie
ähnlich.
Charmanter. Genau, eigentlich ähnlich. Aber wenn man da ein bisschen Geld sparen möchte und ein bisschen mehr seine Ruhe haben möchte, dann würde ich das empfehlen.
Okay, also voll der gute Geheimtipp.
Ja. Genau, und ansonsten, wie gesagt, lohnt es sich auf jeden Fall, da über Mývatn zu fahren und sich dort die geothermale Gegend anzuschauen. Und wir sind dann weitergefahren Richtung Osten. Dort gibt es eben auch Fjorde, die sind nicht ganz so groß wie jetzt die Westfjorde, aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt, da mal in 1-2 Fjorde reinzufahren, weil es einfach richtig schön gelegen ist und die Landschaft dort wirklich schön aussieht. Und vielleicht kennt ihr auch das bekannte Bild, man kennt es von Instagram mit diesem Regenbogenweg, wo am Ende der Straße eine Kirche steht. Das ist so ein typischer Instagram-Spot und den findet man eben auch im Osten von Island in der Stadt Seyðisfjörður.
Okay. Ja, ich glaube, ich kenne das Bild, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Sehr cool. Eine Frage noch zu der geothermalen Gegend. Habt ihr da dann eigentlich auch Geysire gesehen?
Also so diesen typischen Geysir, der so mehrere Meter in die Höhe sprudelt, sowas gibt es dort nicht. Das findet man unten im Süden, wenn man den Golden Circle abfährt. Das haben wir dann am Ende unserer Route gemacht. Aber es gibt praktisch auch Geysire, das sind aber diese kleinen, wie so Sumpflöcher, sage ich jetzt mal, die brodeln. Das sind auch Geysire, aber eben nicht dieser bekannte Geysir, den man aus dem Fernsehen oder von Instagram eben kennt.
Okay. Und was gibt es jetzt im Osten noch so alles an natürlichen Sehenswürdigkeiten?
Also man kann auch im Osten zum Beispiel die Papageientaucher an verschiedenen Orten sehen, die Puffins heißen die. Natürlich auch wieder nur zur richtigen Jahreszeit, also im Sommer nisten die dort. Und bei der Whale-Watching-Tour hatten wir die ja auch schon gesehen, aber eben nur vom Boot aus. Und dort kann man die teilweise aus nächster Nähe beobachten, wenn man die Steilküsten entlang spaziert.
Aber das
Und
ist ja auch alles an der Küste. Gibt es da dann jetzt eigentlich auch mal irgendwelche Bademöglichkeiten oder kann man irgendwie so die Badesachen, Bikini und so eigentlich auch zu Hause lassen?
also Baden im Meer in Island würde ich eher weniger empfehlen, weil das Wasser, ich glaube, nie mehr wie 5 bis 10 Grad hat, je nach Jahreszeit sozusagen. Aber es gibt natürlich ganz viele von diesen Hotpots, wo man baden gehen kann. Also entweder sowas wie das Mývatn Nature Bad, was dann natürlich größer angelegt ist und wie ein Freibad, sage ich mal, aufgebaut ist. Aber es gibt auch ganz viele so kleine heiße Quellen, wo man hinfahren kann. Da schmeißt man dann ein bisschen Geld in eine Kasse rein und kann dann dort einfach privat sozusagen eine Runde baden gehen. Da gibt es dann auch niemanden, der Geld kassiert oder kein Häuschen, das daneben gebaut ist, also ganz natürlich alles.
Und wie ging es dann auf eurer Route weiter nach den Ostfjorden?
Nachdem wir im Osten waren, sind wir weiter Richtung Süden gefahren. Wir haben uns aber auf dem Weg noch einen Canyon angeschaut. Das war auch eines meiner Highlights, muss ich sagen, im Osten noch. Und zwar, vielleicht kennt ihr den auch von Bildern, ist ein ziemlich langer Canyon mit ganz hohen schwarzen Basaltsäulen links und rechts. Und in der Mitte fließt ein türkisblauer Fluss entlang. Da hatten wir auch richtig Glück, weil es schön sonnig war an dem Tag. Und je nach Wetter sieht es natürlich noch krasser aus, die Farbe. Da würde ich aber auch auf jeden Fall einen halben Tag dafür einplanen, weil man 4 Kilometer hinwandert. Also die meisten Sehenswürdigkeiten auf Island erreicht man praktisch direkt mit dem Auto, kann parken, anschauen, weiterfahren. Aber zu dem Canyon muss man tatsächlich mal ein Stück wandern. Und deshalb würde ich da mindestens 3 Stunden einplanen dafür, wenn man auch Bilder dort machen möchte.
Gut, aber die Wanderung lohnt sich auf jeden Fall. Also das sieht ja richtig krass aus, dieser Canyon. Man fragt sich halt echt, wie kann sowas auf natürliche Art und Weise entstehen? Also diese Säulenform. Komisch, dass das durch das Wasser eigentlich nicht irgendwie abgerundet wurde oder weicher geformt wurde.
Ja, da bin ich jetzt leider auch nicht so der
Kein
Geologie-Profi.
Problem. Es gibt Dinge, die muss man sich nicht beantworten können. Da kann man auch einfach nur staunen.
Genau. Ja, danach ging es für uns weiter in den Süden oder in den Südosten eher, würde ich sagen. Da haben wir uns die Gletscherlagune, die bekannte, angeschaut. Die kennt ihr bestimmt auch von Bildern. Und direkt neben der Gletscherlagune gibt es auch diesen schwarzen Sandstrand, den Diamond Beach. Und der hat seinen Namen deshalb, weil die Eisbrocken, die aus der Lagune raus aufs Meer treiben, eben an diesem Strand durch die Wellen wieder angespült werden und durch das Wasser und durch den Sand eben so glatt geschliffen werden. Und wenn dann abends die Sonne tief steht und das Licht da schön durchscheint, dann sieht es eben aus wie Diamanten, die dort an dem schwarzen Sandstrand liegen.
Ach krass, und wie groß sind diese Brocken, diese Eisbrocken?
Also die gibt es dort in jeder Größe. Es gibt viele, viele kleine, aber manchmal werden noch richtig große Brocken, die sind bestimmt so 2 bis 3 Meter hoch, werden da angespült.
Okay, krass. Also wenn man mal Gletschereis mit den eigenen Händen berühren möchte, dann kann man das an dem Diamond Beach tun.
Genau. Man
Cool.
kann auch in der Gletscherlagune Bootsfahrten buchen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Da kann man dann auch mit so kleinen Schlauchbooten durch die Gletscherlagune fahren und sieht dann eben den Gletscher auch noch mal aus nächster Nähe. Und wenn man Glück hat, kann man da auch dann noch mal Robben sehen.
Cool, aber kann man jetzt eigentlich auch direkt auf dem Gletscher, auf der Gletscherzunge dann auch wandern oder spazieren?
Man kommt nicht direkt auf die Gletscherzunge. Es gibt eine Wanderung, die haben wir aber auch leider aus Zeitgründen nicht geschafft. Da kann man direkt an die Gletscherzunge ran wandern, sozusagen auf der Gletscherzunge selber zu spazieren. ist relativ gefährlich, weil da sind natürlich tiefe Spalten drin und wenn man sich da nicht auskennt, dann kann das böse enden. Deshalb kann man da nicht einfach drauf rumspazieren. Es gibt aber Gletschertouren, die angeboten werden. Da kann man dann mit speziellen Fahrzeugen auf die Gletscher fahren. Es gibt bestimmt auch Wanderungen, es gibt auch Gletscherhöhlenwanderungen, die finden aber, soweit ich weiß, nur im Winter statt. Und man kann auf jeden Fall den Gletscher aus nächster Nähe anschauen.
Okay, also um den Gletscher dann am besten zu sehen, entweder eine Bootstour buchen oder einfach zu dem Aussichtspunkt dann hinwandern.
Genau, da sieht man dann die Gletscherzunge von oben sozusagen.
Gibt es eigentlich auf Island dann noch mehr Gletscher oder ist das so der schönste und bekannteste?
Also auf Island gibt es mehrere Gletscher und es gibt eben diesen ganz großen, bekannten Gletscher, den wir uns dort angeschaut haben, und der hat eben mehrere Gletscherzungen. Also der deckt wirklich ein riesiges Gebiet ab. Wenn man sich mal Island von oben anschaut, sieht man auch diese große weiße Fläche. Das ist sozusagen alles ein Gletscher.
Ah, ja, stimmt. Ich habe vorher mal ganz kurz Google Maps aufgemacht. Da sieht man das tatsächlich auch schon ganz
Genau.
gut. Ja, okay, das ist ja echt eine riesige Fläche.
Und das Spannende daran ist, dass der Gletscher eben einen Vulkan bedeckt oder sogar mehrere Vulkane, und die sind ja auch noch aktiv. Also theoretisch kann diese ganze Gletscherdecke hochgehoben werden, wenn es zu einem Vulkanausbruch kommt.
Wow, aber ist es diesbezüglich eigentlich gefährlich? Also könnten die jederzeit ausbrechen oder ist das Risiko sehr gering?
Die können jederzeit ausbrechen, tun sie auch regelmäßig. Ich weiß nicht genau, wann der letzte Ausbruch war, aber es ist noch nicht so lange her. Ich glaube, 5 bis 10 Jahren, also auf jeden Fall nicht extrem lange her. Als wir dort waren, gab es tatsächlich auch schon nicht eine Warnung, aber es wurden auch Aktivitäten festgestellt, aber die Flüge gingen noch ganz normal, und im Endeffekt sind die auch, glaube ich, gut drauf vorbereitet. Also die haben ja Frühwarnsysteme, und direkt um die Vulkane ist auch nicht unbedingt, sind keine Städte oder so, dass es jetzt gefährlich werden könnte.
Okay, also man muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass der jederzeit hochgehen könnte, wenn man da jetzt hinläuft.
Nee, das denke ich nicht.
Okay. Habt ihr denn im Osten dann noch was anderes angesehen oder wie ging es dann bei euch weiter bei der Route?
Nachdem wir uns den Südosten mit der Gletscherlagune angeschaut hatten, ging es für uns dann an Tag 7 weiter die Südküste entlang. Da gibt es wirklich richtig, richtig viele Sehenswürdigkeiten. Und es war auch ein Tag, an dem wir gemerkt haben, ja, dass man sich eben nicht zu viel vornehmen darf, weil wir einfach nicht alles geschafft haben. Es waren, ich glaube, 3,5 Stunden reine Fahrzeit unten die Südküste entlang. Und da gibt es mehrere Wasserfälle, die man sich anschauen kann. Dann die Stadt Vik. Dort gibt es auch noch mal einen richtig schönen schwarzen Sandstrand. Und dann gibt es auch noch mal einen Canyon, der ist bekannt aus Justin Biebers Musikvideo. Der war auch deswegen zeitweise gesperrt, weil dort so viele Touristen deshalb hingegangen
Oh
sind.
Gott.
Genau, und dann eben der Skógafoss. Das ist einer der bekanntesten Wasserfälle auf Island. Das ist dieser ganz hohe, breite Wasserfall, der mit einer immensen Wucht unten auftrifft, wo man auch wirklich nass wird, wenn man davor steht. Und da gibt es, also im Süden unten, würde ich auf jeden Fall vielleicht sogar einen Tag mehr einplanen, wenn man die Zeit hat, weil wir nicht alles an einem Tag schaffen konnten.
Aber wart ihr bei dem Skogafoss-Wasserfall dann noch? Habt ihr den geschafft?
Wir haben den an Tag 7 noch abends zum Schluss geschafft. Da hatten wir natürlich auch wieder das Glück, dass es so lang hell war. Ich glaube, wir waren erst um 22 Uhr dort und konnten ihn trotzdem noch anschauen.
Ach, okay,
Und
das ist echt richtig praktisch.
ja. Und das Schöne ist nämlich abends auch das Licht. Also man kann halt auch richtig schöne Bilder machen, weil die Sonne stundenlang richtig tief steht und man dann so eine schöne Abendröte am Himmel hat.
Ah, also Golden Hours, also mehrere Stunden
Ja,
gleich.
genau.
Sehr cool. Also würdest du da sagen, das war so der schönste Wasserfall mit auf Island?
Auf jeden Fall mit der beeindruckendste, aber es gab wirklich viele Wasserfälle, die alle so unterschiedlich sind. Die einen sind extrem hoch, die anderen sind extrem breit und gewaltig. Da merkt man einfach so die Kraft, die dahinter steckt. Dann auch unten im Süden gab es nochmal 2 richtig schöne Wasserfälle, die wir dann auf den nächsten Tag verlegt haben, weil wir sie nicht mehr geschafft hatten am Tag davor. Das war einmal der Seljalandsfoss. Das ist dieser Wasserfall, hinter dem man durchlaufen kann. Also man kann den Wasserfall von hinten sozusagen anschauen. Und je nachdem, wie das Licht steht, dann entstehen da richtig schöne Regenbögen. Also kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Und ein paar Meter weiter von dem Wasserfall aus, der ist nicht ganz so bekannt und man findet es vielleicht auch gar nicht, wenn man es nicht unbedingt weiß. Da läuft man einfach noch ein Stück weiter nach hinten, da ist so ein kleiner Campingplatz daneben. Da versteckt sich hinter einer Felsspalte auch nochmal ein Wasserfall. Da muss man so ein bisschen durchs Wasser, durch die Felsspalte durch und es lohnt sich auch auf jeden Fall.
Mega cool. Also man merkt schon, echt, Island ist voll mit krassen Naturspektakeln. Das ist ja echt der Wahnsinn. Also wahrscheinlich ist man dann abends erstmal bratfertig, weil man braucht ja auch ein Weilchen, um das Ganze zu verarbeiten.
Ja, also wir haben auch dann irgendwann gemerkt, dass es richtig anstrengend wurde, wenn man so viel jeden Tag sieht. Und dann war es auch ganz gut, dass wir im Süden unten mal 2 Tage in einer Unterkunft geblieben sind und nicht direkt am nächsten Tag wieder weitergefahren. Dann haben wir uns so ein bisschen einen entspannteren Tag noch gemacht. Wir hatten da 2 Tage auf einem Pferdehof übernachtet und dort haben wir dann an Tag 8 auch einen richtig schönen 3 Stunden langen Ausritt zu einem schwarzen Sandstrand gemacht. Da war dann auch kein Mensch. Also es gibt auch wirklich dort Orte und Strände, die eben nicht so bekannt sind und da trifft man dann keine Menschenseele. Also es war auch wirklich richtig schön.
Seid ihr da auf Islandpferden geritten oder auf anderen?
Es gibt auf Island tatsächlich nur Islandpferde. Es dürfen gar keine anderen Pferderassen eingeführt werden, weil das, ich glaube, sogar weltweit die reinste Pferderasse ist und die das natürlich auch beibehalten wollen. Ach, krass, es dürfen nicht mal Islandpferde, die schon mal woanders auf der Welt waren, dürfen nicht mehr zurückkehren, damit da eben keine Gefahr besteht, dass da irgendwas anderes mit eingemischt wird.
Aber das hört sich ja echt traumhaft an, mit den Islandpferden an einem einsamen schwarzen Sandstein entlang zu reiten.
Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ist auch gut für Anfänger machbar. Also ich habe da schon ein bisschen Reiterfahrung. Ich hatte auch selber mal ein Pferd, deshalb hatten wir so ein bisschen einen fortgeschrittenen Ausritt, auch mit Galopp am Strand, was wirklich richtig schön ist. Aber die bieten natürlich auch Schrittausritte an, sodass da jeder Anfänger auch teilnehmen kann und die Ponys, die sind auch wirklich alle super lieb, also da braucht man sich keine Sorgen machen.
Oh, das, glaube ich, ist auch ein sehr schönes Erlebnis. Aber trifft man eigentlich die Islandpferde, also gibt es da auch Wildpferde, die man dann auch auf der Strecke mal sieht?
Also ich glaube, Wildpferde gibt es so direkt nicht. Die meisten Pferde gehören schon jemanden, aber teilweise sind die Weiden so riesig, dass man kein Ende sieht. Also man hat das Gefühl, Wildpferde zu sehen, weil die Gebiete einfach so groß abgesteckt sind, dass sie sich frei bewegen können. Und man trifft die wirklich auf der ganzen Insel immer wieder. Also man kann immer mal wieder anhalten. Die kommen auch immer super gerne her, wenn man da am Zaun steht und die streicheln möchte. Also den Isländern begegnet man da überall.
Süß. Jetzt habt ihr ja, oder du hast vorher schon gesagt, dass ihr im Süden auch noch den Golden Circle gemacht habt. Das ist ja so eine ganz bekannte Route auch. Warum ist die denn jetzt eigentlich so bekannt oder was gibt es da zu sehen?
Genau, den Golden Circle, den hatten wir uns dann an Tag 9 unserer Route vorgenommen. Das ist im Prinzip auch wieder wie der Diamond Circle oben im Norden, so ein ein Rundweg, den man mit dem Auto abfahren kann oder eben auch mit Reisebussen. Also das ist die Besonderheit dort, dass der Golden Circle auch von Reykjavik aus angefahren wird mit Reisebussen. Und so hat man eben auch als Tourist, wenn man nur für einen kurzen Stopover in Island ist, den Golden Circle sich anzuschauen, weil da ein Tag von Reykjavik aus wirklich ausreicht. Und man sieht da auch verschiedene Sehenswürdigkeiten von Wasserfällen, diesen bekannten Geysir eben, den man kennt. Dann kann man durch die Kontinentalspalte oder über die Kontinentalspalte spazieren und da kann man eben in kürzester Zeit richtig viel anschauen und man bekommt schon mal so einen ersten Eindruck, was einen auf der Insel erwartet. Aber uns persönlich hat der am wenigsten gefallen, weil das schon so, also schon sehr touristisch war und eben die ganzen Reisebusse dann anrollen und dann eben diese Menschenmassen dort sind. Und auch landschaftlich gesehen haben wir auf dem Rest der Insel wirklich eindrucksvollere Sachen gesehen als die Spots, die man auf dem Golden Circle sozusagen abfährt.
Okay, verstehe. Aber lag der nicht auf dem Weg dann auch Richtung Hochland oder seid ihr dann wieder zurück an die Küste und eine andere Strecke weitergefahren?
Der Golden Circle liegt schon so ein bisschen auf dem Weg ins Hochland. Deshalb haben wir auch für die letzten beiden Nächte uns dort in der Gegend vom Golden Circle nochmal eine andere Unterkunft gesucht. Einfach, dass wir für unsere Hochlandtour einen kürzeren Weg haben. Unten von der Küste fährt man sonst noch mal eine knappe Stunde wieder ja, Richtung Hochland eben, bis man überhaupt mal am Hochland ist. Und wenn man dann in der Nähe des Golden Circles übernachtet, dann ist man einfach schneller im Hochland und hat einfach mehr Zeit, weil die Strecken da wirklich dann auch weit sind und man da lange im Auto sitzt, weil man im Hochland so langsam vorankommt.
Stimmt, das hast du ja auch schon in der ersten Folge gesagt, dass man für das Hochland auf jeden Fall auch ein Allradfahrzeug braucht, weil die Straßenverhältnisse dort deutlich schlechter sind. Das Hochland ist ja jetzt an sich wirklich das Landesinnere der Insel und das ist auch richtig bergig, oder?
Genau, also an Tag 10 haben wir uns dann unsere Hochlandtour eben vorgenommen und wir haben uns für eine Route entschieden. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Routen. Man kann da auch mehrere Tage im Hochland verbringen. Aber das benötigt dann auch eine wirklich gute Planung, weil es im Hochland kaum Übernachtungsmöglichkeiten gibt und man die Strecken einfach nicht unterschätzen darf. Also unsere Hochlandtour waren reine 5 Stunden Fahrtzeit und man kommt eben teilweise nur mit 20 km/h voran. Deshalb darf man die Strecken da nicht unterschätzen. Okay. Und man muss eben auch wirklich vorher immer schauen, wie sind die Straßenverhältnisse, wie sind die Wetterbedingungen, bevor man ins Hochland fährt. Empfiehlt es sich auch, jeden Morgen zu schauen, sind die Straßen geöffnet oder ist gerade vielleicht, weil es zu viel Regen hatte, irgendein Fluss hat zu viel Wasser und man kann ihn nicht überqueren. Und da kann man auf der Website www.road.is findet man da jeden Tag aktuelle Infos dazu, welche Straßen geöffnet sind und welche nicht. Okay. Und dann kann man das dementsprechend planen.
Okay, das ist ja ein mega guter Tipp. Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen bei der Hochlandtour? Also seid ihr da auch nur mit dem Auto rumgefahren und habt ein paar Spots dann gehalten oder seid ihr da auch gewandert?
Also dadurch, dass wir nur einen Tag ohne Übernachtung eingeplant haben, sind wir mit unserem Auto zu einem geothermalen Gebiet gefahren. Kerlingafjöll heißt es. Und da parkt man dann im Endeffekt auch wieder an einem Parkplatz. Aber in diesem Gebiet kann man wirklich lange spazieren oder sozusagen auch rumwandern, sage ich jetzt mal. Also wir waren, glaube ich, 3 Stunden dort und es ist wirklich sehr weitläufig. Also man macht auf jeden Fall auch Wanderungen. Mhm. Und man hätte auch dort in der Nähe, da gibt es ein Resort, da hätte man übernachten können. Und dann könnte man natürlich auch am nächsten Tag noch weitere Wanderungen dort unternehmen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Wanderwege. Dadurch, dass ich mit meiner Mutter dort war, habe ich nicht ganz so anspruchsvolle Strecken rausgesucht. Und wir waren nicht so viel zu Fuß unterwegs.
Aber wie muss man sich die Landschaft dort vorstellen, wenn man jetzt denkt, okay, Berge, Gebirge, sieht es dann so ähnlich aus wie bei uns in den Alpen?
Also schwierig zu sagen. Es sieht auf jeden Fall komplett anders aus, aber sehr unterschiedlich. Also es gibt schon auch sehr grüne Berge. Dann gibt es aber eben auch viele Berge, die komplett mit Schnee bedeckt sind. Und dann gibt es zwischendurch eben diese geothermalen Gebiete, die dann aussehen wie eine Marslandschaft. Also von orange bis rot über gelb haben dann die Berge ihre Farben. Da gibt es wirklich richtig krasse Gesteinsformationen auch in den unterschiedlichsten Farben. Also es ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll und ich finde, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mal ins Hochland zu fahren, wenn man sich das eben zutraut, mit so einem Geländeallradwagen da durch die Gegend zu fahren.
Okay, mega. Also es sind schon auch so Naturspektakel, die man halt sonst jetzt nirgends auf der Welt so findet und vor allem auch mega abwechslungsreich. Also was du so erzählt hast, man ist halt irgendwie echt an dem einen Tag noch an der Küste, an irgendeinem schwarzen Strand. Am nächsten Tag sieht man sich irgendeinen riesigen Canyon an oder Vulkane oder irgendwelche roten Berge. Also es ist echt krass.
Ja, also da war ich auch sehr erstaunt, wie abwechslungsreich und vor allem, wie groß auch alles ist. Also ja, man sieht zwar immer die Bilder, aber wenn man dann direkt davor steht, dann ist es nochmal viel, viel eindrucksvoller.
Ja, das glaube ich. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie viele Bilder du in den 10 Tagen gemacht hast. Da wird man ja mit dem Fotografieren gar nicht mehr fertig.
Ich glaube, es waren 1500.
Okay, das geht ja sogar noch. Sehr cool. Wo hat es dir denn jetzt eigentlich dann am besten gefallen? Kannst du das so sagen?
Schwierige Frage. Ich kann es gar nicht genau beantworten. Also ich könnte jetzt nicht sagen, geh in den Norden oder geh in den Süden. Ich finde, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, einmal um die Insel zu fahren, einfach um die Vielfalt an Landschaften auch zu haben. Was für mich am enttäuschendsten war, war schon der touristische Süden, wo man eigentlich die ganz, ganz vielen Sehenswürdigkeiten hat. Aber es hatte dann eben so nicht mehr so diesen Charme von der unberührten Natur, wie man es jetzt mehr im Norden oder auch im Osten hatte. Und ja, daher würde ich auf jeden Fall sagen, lohnt sich die Umrundung der Insel. Und was sehr eindrucksvoll war, waren natürlich die geothermalen Gebiete, wo es überall blubbert und qualmt, weil man das eben hier überhaupt nicht kennt und es so surreal aussieht. Aber auch die ganzen Wasserfälle und Canyon, die waren auch total eindrucksvoll. Also habe ich nicht unbedingt, ja, so meine Lieblingsgegend.
Aber das glaube ich. Also wirklich, da jagt ein Naturspektakel das andere. Und wenn ihr jetzt euch auch denkt, boah, krass, Island ist ja ein mega schönes Reiseziel, da möchte ich jetzt auch gerne mal hinreisen, dann schaut am besten auch gerne mal bei dem Blog von der Janni vorbei, jannisview.com. Dort hat sie die Route auch nochmal zusammengefasst. Ihr findet sie aber auch auf unserer Podcast-Übersichtsseite, wie immer, unter traveloptimizer.de. Also schaut da gerne mal vorbei und schaut auch gerne mal bei Instagram bei der lieben Janni vorbei. Wie gesagt, dort hat sie auch in den Story-Highlights nochmal alles schön zusammengefasst. Also wenn ihr euch jetzt auch noch Bilder dazu ansehen möchtet, zu den ganzen Naturspektakeln, dann könnt ihr das dort tun. Und ansonsten sage ich schon mal vielen Dank, Jani, für die ganzen Reisetipps. Das war ja echt eine mega Route. Also man hat so
Ja.
das Gefühl, die 10 Tage, das wären auch gute irgendwie 2, 3 Wochen gewesen an den Sehenswürdigkeiten, die ihr da alle gesehen habt.
Ja, auf jeden Fall. Also 2 Wochen kann man auf jeden Fall nach Island gehen und es wird nicht langweilig. Man kann, ich glaube, sogar ein halbes Jahr dorthin gehen und man hat nicht alles gesehen. Also.
Das glaube ich. Also bei uns steht Island auch ganz oben auf der Bucketlist. Wir möchten da unbedingt mal hin. Auf jeden Fall dann im Sommer. Im Winter wäre es mir da zu kalt. Und ja, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal auf deine Reisetipps zurückkommen. Ich hoffe natürlich, ihr konntet auch was mitnehmen. Und wir freuen uns auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und auch nochmal großes Dankeschön an dich, Janni.
Ja, danke an dich, dass ich dir meine Reise nochmal zeigen durfte.
Sehr gerne, sehr gerne.